Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich wieder alles ums Thema Wald. Vorige Woche haben wir schon viel zum Thema Forst gehört. Und die heutige Sendung ist dem Thema Jagd gewidmet. Die Blasmusik, die ihr gerade gehört habt, ist die Hegewaldfanfare. Mein Name ist Sophia Schöner. Wir haben letzte Woche schon im Interview mit dem Förster Martin Schneider gehört, dass Jagd und Forstwirtschaft zusammengehören. Als Förster muss man während seiner Ausbildung auch den Jagdschein machen. Aber trotzdem gibt es viele Förster oder Försterinnen, die ihre Waldflächen verpachten und die Aufgabe der Wildpflege und der Jagd dem Jäger oder der Jägerin überlassen. Ich habe mich mit Johannes Welde getroffen. Er ist 24 Jahre alt und in seiner Freizeit ist er oft auf der Jagd in seinem Revier in Gutach im Südschwarzwald. Bei unserem Treffen hat er mich mit zur Pirsch genommen. Es war an dem Tag sehr windig. Und da ich die Aufnahmen Corona-bedingt mit dem Smartphone aufgezeichnet habe, sind stellenweise Windgeräusche zu hören. Bevor ich euch jetzt aber mit in den Wald nehme, habe ich für euch ein kurzes Erklärstück mit den wichtigsten Jagdbegriffen und ihre Bedeutungen.
Jäger verwenden Weidmannsheil als Gruß vor, während und nach der Jagd, wenn sie sich etwa zu einer erfolgreichen Strecke beglückwünschen. Strecke bedeutet, wenn die Jäger die erlegten Tiere am Ende der Jagd in einer Reihe zum Anschauen auf den Boden legen. Analog sagen die Jäger zu einem geschossenen Tier, es sei gestreckt. Dazu noch was. Der Bruch ist der letzte Bissen des erlegten Wildtieres. Hierzu legen die Jäger dem toten Tier am Ende der Jagd meist einen kleinen Tannenzweig ins Maul.
Für eine weitgerechte Jagd braucht es übrigens einen Jäger oder eine Jägerin, der oder die ethisch als auch tierschutzgerecht und mit Anstand handelt. Unter einer Äsungsfläche versteht man ein Waldstück, auf dem das Wild Nahrung aufnehmen kann. Zum Beispiel Wiesen oder Lichtungen. Spricht der Jäger oder die Jägerin vom Aufbrechen, so meint er damit, das Wild mit einem Messer aufzuschneiden und Eingeweide herauszunehmen. Beim Ansprechen stellen Jäger fest, ob es sich um ein Wildschwein, Hirsch, Reh oder Fuchs handelt. Zudem müssen sie auch Geschlecht, Alter, Verhalten, Lautäußerungen und Konstitution des betreffenden Wildtieres beobachten. Erst wenn alles klar ist, dürfen sie schießen. Oder den Schuss anbringen, wie es in der Jägersprache heißt. Ganz wichtig dabei ist der Kugelfang. Bevor ein Jäger oder eine Jägerin einen Schuss abgeben kann, muss er oder sie feststellen, ob gewachsener Boden vorhanden ist. Das heißt, das Projektil der Waffe muss nach dem Schuss direkt in das Erdreich eindringen. Eine Bache ist ein weibliches und ein Keiler ein männliches Wildschwein. Wenn die Muttersau frischt, dann hat sie Frischlinge, also Jungschweine, bekommen.
Dazu passt, dass die Jäger die Fortpflanzungszeit Brunft nennen. Überläufer sagen Jäger zu einem Wildschwein nach dem ersten Lebensjahr. Es ist dann sozusagen in der Pubertät und auf dem Weg zum Erwachsenentier, das wiederum an bestimmten Zeiten im Jahr geschossen werden darf. Ach ja, bei Wildschwein reden die Jäger von Schwarzwild. Früher war auch noch Schwarzkittel gebräuchlich. Deshalb, weil ihr Fell an manchen Stellen sehr dunkel ist. Hirsche sind übrigens Rotwild. Wenn wir schon dabei sind, Hirsche zählen zum sogenannten Hochwild, genauso wie Adler, Auerhahn, Bär, Wolf und Luchs. Zumindest war das früher so. Im Feudalismus war Hochwild ausschließlich adligen Jägern vorbehalten. Hasen und andere Kleintiere zählten zum Niederwild. Wenn die Obrigkeit es erlaubte, durften die Untertanen diese Tiere jagen.
Mit Einstand ist der Platz im Wald gemeint, wohin sich das Wild zur Ruhe zurückzieht. Gehörnträger sind zum Beispiel Gämsen und Steinböcke. Sie setzen ihre Hörner als Stirnwaffen ein. Ihr Gehörn behalten sie ein Leben lang. Geweihträger dagegen sind männliche Hirsche oder Elche. Diese Tierarten werfen ihre Geweihe jedes Jahr ab und es bildet sich dann im nächsten Frühjahr neu. Frage: Was ist eine Kanzel? Na, wer weiß es? Genau. Kanzel ist der Hochsitz eines Jägers oder einer Jägerin.
Willkommen zurück bei Radio Micro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Jagd. Ich war mit Jäger Johannes Welde unterwegs. Es ist ungewöhnlich kalt für einen Tag im Mai. Vor seinem schwarzen Audi wartet Johannes auf mich. Er trägt eine schwarze Softshelljacke, dazu eine grüne Hose und Wanderstiefel. Auf seinem Kopf thront ein Jägerhut. Aber am meisten beeindruckt mich die Tasche, die er in der Hand hat. Sie ist riesig und sieht aus wie ein Koffer für ein Streichinstrument. Würde ich nicht ahnen, dass dort sein Gewehr drin ist, dann hätte ich auf eine Geige getippt. Ein kleines, goldenes Schloss sichert die Waffe vor unberechtigtem Zugriff. Auf der kurvigen Autofahrt in das Jagdrevier von Johannes erklärt er mir, warum sein Hobby nicht mit anderen verglichen werden kann.
Jagd hat halt nur mal ein wenig andere Tragweite, wenn du halt da, was es leider gibt, auch schwarze Schafe drunter ist, wo halt das ein bisschen anders sehen oder anders praktizieren, auch wie es sein muss. Es ist halt kein so richtiges Hobby, es ist eher wirklich eine Passion, weil andere Verantwortung ist. Weil du entscheidest über Leben, du entscheidest über Sterben. Und ich sage mal, über den Tod ist es nicht schwer. Das ist kein großes Problem, aber du kannst Leben mir schenken, wenn du Fehler machst. Du kannst dann nicht sagen, oh, das war jetzt doof oder oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt mache ich es rückgängig. Ist alles nicht so schlimm. Ist der Schuss draus oder die Kugel aus dem Lauf, dann ist vorbei. Dann holst du die nicht mit zurück, egal was du machst.
Ist dir das schon mal passiert?
Ich sage mal, ich habe noch nie was gehabt, wo ich sagen habe müssen, boah, ich hänge es an den Nagel. Oder ich höre es auf oder so. Dass du mal einen Fehlschuss hast, also einen schlechten Schuss, einfach aus Gegebenheit zu weit überschätzt oder eine unvorhergesehene Situation kommt. Es will sich auf einmal eine blöde Bewegung, wo halt gerade in der Millisekunde, wo der Schuss bricht, das passiert. Ich zu meinem Glück muss sagen, relativ selten bei mir, also wirklich kann eigentlich meistens ganz gut laufen, wenn ich von der Jagd heimkomme, also das ist jetzt ein Problem. Das ist aber auch wieder Grundeinstellungssache, wie gehe ich mit dem Zeug um, wie bin ich gestrickt, ist mir wichtig, dass ich Strecke habe, dass ich wild auf der Strecke liegen habe.
Das heißt,
dass ich viel erlege, also dass ich jetzt schau, dass ich jedes Mal, wenn ich weg bin, versuche auf Biegen und Brechen irgendwo was zu erlegen, ob das jetzt passt oder nicht, ob das jetzt gut steht oder schlecht steht vom Schuss her. Hauptsache, ich will irgendwas im Kühlhaus hängen haben. Wie, ist mir egal. Dann gehen da die Jäger anders dran. Dann ist das so nach dem Motto, ah, dahinter steht der Kopf rauf, bumm. Mhm. Ah, scheiße, angeschossen, weg, krieg ich nicht mehr. Geht ganz jämmerlich kaputt. Oder ist es halt eher so, dass du so gestrickt bist, ich will ein sauberes, für alle vertretbares Jagen, wo ich die Produkte zum einen verwenden kann, aber auch das oberste Gebot eigentlich ist der Tierschutz. Dass, wenn du dich entscheidest, jawohl, ich töte jetzt in dem Moment durch den Schuss, dass das dann auch wirklich ein Tod ist.
Wo also, muss man da zielen oder wo treffen, dass es dann sofort stirbt?
Das ist ein sozusagen Herzschuss.
Okay.
Du schießt auf die Kammer, also das kann ich dir noch zeigen. Schießt auf die Kammer, das ist sagen wir, vom Vorderlauf, so ca. 10 cm nach innen ist die Kammer. Da sitzt das Herz direkt eigentlich drin, die Lunge. Und somit tust du eigentlich auch durch das Jagdgeschuss dann eine komplette Zerstörung dafür von den lebenswichtigen Organen. Und es ist einfach so, wenn dein Herz zerrissen ist, wenn das Herz nicht mehr schlägt oder ausfällt, dann bist du tot. Und somit ist das eigentlich der einzige Punkt, wo als Jäger mir sagt, da kann man sauber, sicher und weitgerecht einen Schuss antreten, dass das Wild auch wirklich im Augenblick stirbt.
Soweit Jäger Johannes Welde. Und jetzt gibt's eine kurze musikalische Unterbrechung. Viel Spaß mit Indigo Girl von Watershed, hier bei Radio Mikro Europa.
It's a dream. sail on. And tonight, 'cause every night I realize the need you comes to me, but every night I compromise. I lie here all alone. I long for you, my little indigo girl. It's a beautiful world. You are the queen and I'm the king. My little indigo girl. It's a beautiful world. You around. You are the queen. The queen. Queen of love, my lovely queen. Oh, tonight, and tonight, and tonight, oh, tonight. Tonight, my queen, tonight, tonight, oh, tonight, tonight, tonight.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Bei uns handelt es sich heute um das Thema Jagd. Jäger Johannes Welde hat mich mit in sein Revier in Gutach genommen. Nachdem wir jetzt auf dem großen Schotterparkplatz angekommen sind, erhasche ich den ersten Blick auf sein Gewehr. Es ist schwarz und wesentlich größer, als ich erwartet habe. Während er es mit wenigen Griffen aus der Tasche holt und sich um die Schulter legt, erklärt er mir, warum er das Gewehr hier jetzt auch ohne Tasche tragen darf.
Das ist jetzt unser eigener Grund und Boden hier. Alles, was du jetzt da siehst, soweit du schauen kannst, gehört uns. Und hier darf ich die Waffe dann auch frei tragen, geladen, gesichert darf ich die Waffe tragen. Also sie ist jetzt ungeladen. Ich gehe jetzt immer nicht davon aus, dass uns jetzt ein Wildsau oder weh.
Wir gehen ein paar Schritte. Unter unseren Füßen knirschen die Steine. Der breite Holzabfuhrweg macht eine leichte Kurve. Unterhalb vom Weg ist eine eingezäunte Wiese, auf der Angusrinder dösen. Die Welt wirkt friedlich hier oben im Schwarzwald. Aber auch wenn der Boden unter unseren Füßen Johannes' Familie gehört, darf ich hier nicht so ohne weiteres herumballern, wie er es ausdrückt. Denn das Waffengesetz in Deutschland hat strenge Regeln. Und diese lernt man während der Ausbildung.
Bei deiner Jägerausbildung werden dir eben die ganze rechtliche Sache beigebracht. Und da lernst du dann auch eben solches, wo du dann schauen musst, okay, bewege ich mich hier im rechtlichen Rahmen. Und es ist auch ganz vieles Selbsterklären. Mit einem gesunden Menschenverstand. Wenn ich jetzt hier einfach anfange rumzuballern, ist irgendwie der gesunde Menschenverstand, sagt er dann, nicht so gut. Wenn ich jetzt auf ein Tier schieße und ich schieße so blöd auf den Körper, dass es wegrennt und ich es nicht mehr finde, sagt auch der gesunde Menschenverstand, nicht so gut.
Nee,
lass das lieber. Und da sind auch viele Sachen eigentlich selbsterklärend, wo eigentlich keine, oder wo es nicht nötig sein müsste, dass es gesetzlich reglementiert ist, weil das einfach, ja, das ist, wie man es machen sollte. Und das sind Sachen, wo du dann ja, als guter Jäger beachtest, sozusagen.
Wir haben die Kurve inzwischen fast hinter uns gelassen. Vor uns taucht ein Hochsitz auf. Auf der anderen Wegseite ist eine kleine Fläche, auf der vor kurzem Bäume gepflanzt wurden. Obwohl die Jagdgesetze in Deutschland so streng sind, gibt es auch bei der Jagd schwarze Schafe.
Leider hat man das immer wieder, wo man dann meine Geschichte mal hört, dass jemand jetzt das und jenes gemacht hat und damit durchgekommen ist und das dann auch noch so richtig stolz erzählt und sagt, ah, ich habe jetzt eine führende Barre beim Schwarzwild geschossen, wo dann alle Frischlinge kaputt gegangen sind. Jetzt habe ich den Bestand ganz stark reguliert und die machen jetzt keine Schäden mehr. Wo du dann immer sagst, okay, aber das ist eigentlich die größte Zauberei, was du machen kannst. der gehört an den Jagdpass abgenommen. Und dann muss ich auch sagen, sind da schon Konflikte entstanden.
Ja, die Fischlinge wäre dann aber nicht geschossen. Die sterben dann einfach, weil Mama halt...
Oftmals, ja. Sterben die oder sie verwildern. In dem Sinne, dass sie einfach führerlos sind. Sie verlieren ihr Muttertier, ihre Bezugsperson sozusagen. Das Bezugstier. Und dann sind die kopflos. Die wissen ja auch noch nicht, wie funktioniert denn alles. Wo muss ich aufpassen? Wo darf ich nichts machen? Die Schäden vom Wild, hier fiel mir nach oben. Und da sind dann manche Jäger stolz drauf. Aber es ist die größte Sauerei.
Wir unterbrechen kurz für Musik. Hier kommt Baba Shrimps mit By the Window und All You Ever Wanted von Rag & Bone Man hier bei Radio Mikro Europa. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Terry. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know.
By the window, and I don't know. We were falling apart, it was breaking my heart in two. That was 2011, now a little boy seven, telling friends his mom got taken by a dragon. He got two eyes, it's like you still around. I'll be waiting by the window just for you. I'll be checking every doorway you came through. Maybe that night was the last time we were two.
Hallo und willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, eurem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Das Thema unserer heutigen Sendung ist die Jagd. Dafür habe ich mich mit Jäger Johannes Welde getroffen. Er war mit mir in seinem Gutacher Revier unterwegs. Johannes und ich sind inzwischen stehen geblieben. Sein Gewehr hängt locker über der Schulter. Die Bäume wiegen sich leicht im Wind und die Vögel zwitschern um uns herum. Dass die Jagd ein sehr zeitaufwendiges Geschäft ist, erlebt er bei jedem Ansitz aufs Neue.
Also wenn ich es jetzt mal runterbreche, mal auf 10 Pirschgänge setze, also oder 10 Ansitze am Abend, dann ist es im Regelfall so, dass ich bei den 10 Ansitzen 5-mal gar nichts sehe, außer vielleicht ein Vogel, der durchfliegt oder ein paar Eichhörnle, die auf dem Boden rumspringen, aber an jagbarem Wild, sprich Rehwild oder Schwarzwild als Beispiel, gar nichts auftaucht. Und dann habe ich vielleicht 3 Ansitze, wo ich Wild sehe, wo es sagen wird, okay, es ist Rehwild, aber es ist jetzt als Beispiel das falsche Geschlecht oder es ist zu alt oder es ist zu jung. Oder es ist Schwarzwild, wo auch das falsche Geschlecht oder es ist eine führende Barre, also wo Frischlinge hat, wo da nicht geschossen werden darf, wo es nicht passt, sozusagen, wo ich keinen Schuss abgeben kann. Und dann haben wir vielleicht noch einmal, wo ich einen Fehler mache, also wo alles passen würde, es ist das passende Stück, es ist alt genug, es ist nicht führend, also nicht ein Muttertier oder ein Leittier, aber ich dann dummerweise mit dem Ellenbogen noch irgendwo an der Kanzel anschlage und es macht ein kleines Geräusch, das Tier merkt es oder der Wind dreht und springt ab und ist weg. Und dann habe ich das eine Mal, wo alles passt, wo dann wirklich was fällt, also wo ich dann ein Tier erlegen kann. Und es springt sich nicht so, dass ich sage, so jetzt schnappe ich mir mein Gewehr, fahre mal 2 Stunden in den Wald und dann habe ich den Erfolg. Es ist wirklich mehr Fleißarbeit und in die Röhre schauen, auf Deutsch gesagt, wie dass du dann wirklich was mit nach Hause nimmst, wo passt.
Gerade die Naturverbundenheit stellt für den Kfz-Meister eine schöne Abwechslung zum stressigen Alltag her. Und dass man dann oft auch ohne Beute nach Hause geht, ist für Johannes nicht weiter schlimm.
Ich bin nicht Jäger geworden, um zu schießen. Ich bin nicht Jäger geworden, um zu töten vor allem. Oder mit einer Waffe im Wald rumzulaufen. Ich bin wirklich Jäger aus Leidenschaft geworden, wegen der Naturverbundenheit. Weil ich eine unglaubliche Naturverbundenheit habe. Ich bin in dem Kreislauf, ich sehe wirklich direkt, wie entwickelt sich was. sei es im Wildbereich, also im Tierbereich. Ich sehe aber auch, wie entwickelt sich Pflanze, wie hängt das zusammen, wie hängt das Klima mit allem noch mit drin. Du bist einfach als ganz kleines Licht sozusagen, als Jäger immer in der großen Natur. Kannst da nichts steuern, kannst da nichts managen, wirklich, wo du sagst, jawohl, und so muss es jetzt laufen. Du kannst immer nur versuchen zu verbessern, dass es so laufen könnte, wie du es dir vorstellst, aber kriegst nie eine Gewissheit oder eine Garantie dafür, besser gesagt, dass das dann so läuft.
Bevor ich mich mit dem Thema Jagen genauer auseinandergesetzt habe, dachte ich ja immer, als Jäger kann man selbst bestimmen, wann und wie oft man Beute erlegt. Aber ein großer Irrtum. Während wir im Wald zwischen lauter Tannen, Buchen und Fichten stehen, erklärt mir Johannes, dass dem eben nicht so ist.
Viele Jäger oder manchen Jäger provoziert sich dann und sagt, ja, was in seinem Wald läuft, hat er zu bestimmen und mit dem Wild und mit dem Abschuss und mit allem drum und dran, aber das stimmt meiner Meinung nach nicht. Man ist das kleinste Licht eigentlich. Man versucht es irgendwie zu managen und einzufangen alles und auch seine Strecke zu machen, wie die man braucht, dass es für den Verbiss, also für die Wildschäde und alles passt, aber man kann nie irgendwas erzwingen. Ein altes Sprichwort war immer früher, wo gesagt worden ist, es bringt nichts, wenn du das Wild suchst. Das Wild muss dich suchen, sonst wird es nichts.
Nach dem neuesten Hit von Pink, All I Know So Far, geht's weiter bei uns, hier bei Radio Mikro Europa.
I haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out, you run in the rain. Put your soul so far. That's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade, you can cut yourself loose and use that rage. I wish someone would have told me that this darkness comes and goes. People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly, but I can show you how to live like your life is on the line. You throw your
let's go. let the walls crack, 'cause it lets the light in. Let them drag you through hell, they can't tell you to change who you are.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Jagd. Jäger Johannes Welde aus Gutach hat mich mit in sein Revier genommen. Das Fleisch, das Johannes und seine Familie durch das Jagen erhalten, bleibt in der Familie. Es wird eigenhändig zerlegt und verarbeitet. Das ist für Johannes auch ein sehr wichtiger Aspekt, denn durch das Jagen erhält er ein ökologisches, nachhaltiges und ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Rot- oder Schwarzwild hat sein ganzes Leben in Freiheit verbracht und nie Medikamente verabreicht bekommen, wie es in Mastbetrieben oftmals passiert. Noch dazu ist es direkt aus der Region, also Umweltschäden durch lange Transportwege fallen ganz weg. Wildbret ist somit für Johannes Fleisch mit Spitzenqualität.
Du hast nicht irgendwie einen Bereich, wo du sagst, gut, das Tier ist verkümmert oder irgendwas, weil es zu wenig Platz hat, jetzt wie in einer Legebatterie oder irgendwo. Das ist einfach der natürliche Weg, ganz natürliche, nachhaltige Weg. Und somit ist das meiner Meinung nach mit von der höchsten oder hochwertigsten Lebensmittel, wo du bei uns hier im Markt erhalten kannst.
Der Wind frischt auf und die Bäume bewegen sich im Takt dazu. Ich merke schnell während unserem Streifzug durch sein Revier, dass Johannes ein Weidmann mit Leib und Seele ist. Als ich ihn frage, wer denn eigentlich alles in seiner Familie noch jagt, muss er schmunzeln.
Also ich stamme eigentlich aus einer Jägerdynastie, kann man jetzt mit einem Lächeln sagen. Bei uns wird schon immer gejagt. Mhm. Über meinen Urgroßvater, über meinen Großvater, meinen Vater. Ich habe 3 Brüder, die jagen alle. Ich selber jage. Bis jetzt ist nur noch der weibliche Part bei uns zu Hause, wo noch nicht der Jägerschaft beigetreten ist. Aber so hat eigentlich die Jagd bei uns schon ganz große Stellenwert sozusagen, und auch, es gehört einfach dazu, schon immer.
Ich stelle fest, dass es gar keine Frage war, dass Johannes den Jägerschein macht, und er stimmt mir mit einem Kopfnicken zu.
War wirklich, seit ich ein kleiner Stupsel war, mit auf die Jagd dabei, bin da damit in Berührung gekommen und habe eben auch das Glück gehabt, dass ich einen Großvater gehabt habe und auch einen Vater, wo mich wahnsinnig geprägt habe in dem jagdlichen Bereich, auch vor allem meiner Meinung nach der richtige Jagd, also nicht dem sinnlose Umbringen von Wildtieren und versuche alles Wild so kurz wie möglich im Bestand und in der Dichte zu halten und am besten noch auszurotten, sondern immer nachhaltige Jagen, wo wirklich, wie vorhin schon gesagt, in den Kreislauf passt und einfach die Weitmännigkeit, also das mit Herzblut dabei sei und das richtige Verhalten im Wald, ich da auch wirklich schon von Anfang an mitbekommen habe von der Familie, weil bei uns alles meiner Meinung nach gute Jäger sind, und das fährt natürlich ab, und dann war das auch keine Frage, dass ich die Jägerprüfung mache und auch in den Kreislauf mit einsteige sozusagen.
Bereits mit 16 Jahren absolvierte Johannes den Jugendjagdschein. Dafür besuchte er von April bis September 2012 eine private Jagdschule. An den Wochenenden und in den Schulferien stand bei Johannes also nicht der Schwimmbadbesuch auf der Tagesordnung, sondern Büffeln für die Jägerprüfung. Und bis er 18 war, ist er zusammen mit seinem Vater auf die Jagd gegangen. Denn erst mit 18 Jahren darf ein Jäger alleine auf die Jagd gehen. Johannes hat sich dann den Jugendjagdschein ab dem Zeitpunkt der Volljährigkeit in einen normalen Jagdschein umschreiben lassen. Es gibt aber auch Modelle, bei denen man innerhalb von 3 Wochen zum Beispiel den Jagdschein ablegen kann. Aber für Johannes Welde war das keine Option.
Mir hat es sehr gut getan, auch nochmal das halbe Jahr circa, wenn man in die Jagdschule jetzt geht, das sich da damit beschäftigen. Man hat mehr gesehen, man hat einfach mehr Zeit gehabt, wie wenn man jetzt immer 3 Wochen Intensivkurs irgendwo auf einer Schule sich den Stoff versucht irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis zu bringen und dann zwar seine Prüfung ablegt, die Prüfung auch besteht, aber dann eigentlich so berechtigt ist, auf die Jagd zu gehen und eigentlich nur theoretisch fertig ausgebildet ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich sag mal jetzt, wenn jetzt jemand aus, wie jetzt in meinem Fall, aus einem Jägerhaushalt stammt, wo sein ganzes Leben sich mit dem beschäftigt hat, der wird auch einen 3-Wochen-Kurs absolvieren können und danach ein richtig guter Jäger sein. Aber der bringt was mit in die Ausbildung, auch mit in die Prüfung, auch mit in sein Jägerleben dann danach, wo er einfach Erfahrungen hat, vielleicht auch gut vorgelebt bekommen hat von einem Altjäger, einem Familienmitglied oder einem Bekannten, wo er mitgelaufen ist und kann das dann gut übertragen. Wie jetzt jemand, wo wirklich von null anfängt in den 3 Wochen und dann versucht, in den 3 Wochen wirklich ein Feld zu erschließen von Masse, von Stoff, von Umfänglichkeit, was eigentlich fast nicht machbar ist.
Die Jägerprüfung verlangt einiges von den zukünftigen Jägern und Jägerinnen ab. So müssen sie Bescheid wissen, zum Beispiel über Waffenkunde. Wie lagert man sein Gewehr richtig und welche Waffen darf man besitzen? Und wie hat man sich damit überhaupt zu verhalten? Die Naturbiologie gehört auch dazu. Also, welches Wild gibt es und wo lebt es? Der Natur- und Tierschutz ist ebenfalls ein großer Bereich. Der Jäger oder die Jägerin muss beispielsweise wissen, welche Tiere man wann schießen darf und welche Tiere man gar nicht schießen darf, zum Beispiel Wölfe, Bären und Luchse. Dann müssen die Jäger und Jägerinnen erkennen können, ob das Wildbrett in Ordnung ist oder ob es zum Beispiel einen Parasitenbefall hat und somit ungenießbar ist. Aber für Johannes hat auch die Schwierigkeit der Prüfung durchaus seinen Grund.
Also ich muss auch jetzt ehrlicherweise sagen, die Jägerprüfung an sich dann später, als die Prüfung ablegt, in Theorie, Praxis, Schießfertigkeit, war jetzt neben meiner Meisterprüfung die anspruchsvollste Prüfung, wo ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Also im Volksmund wird es dann immer gern mal so bezeichnet, das grüne Abitur. Kann ein bisschen drüber lächeln oder ein wenig drüber schmunzeln, aber es ist heftig.
Es ist nicht ohne, gell?
Es ist nicht ohne. Wiederum muss man einfach sehen, man entscheidet über Leben und Tod. Man läuft mit einer Waffe im Wald rum und das darf auch nicht jeder einfach so machen können. Da muss einfach auch was kommen. Deswegen ist auch wichtig, dass die Prüfungen schwer sind und die Prüfungen hoch angesetzt sind, dass einfach da auch eine Selektion und eine Auslese stattfindet von den Leuten, die dann sagen, okay, ich will wirklich Jäger werden aus Leidenschaft und ich will das alles können und ich will das alles auch richtig machen. Oder ich will jetzt gucken, dass ich irgendwie halt mir mal ein Hobby suche und jetzt mache ich das mal so ein bisschen Larifari, das funktioniert nicht.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für ein wenig Musik. Not Today von Imagine Dragons.
There she goes in front of me. Take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy rose at my back. Don't look on, take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta get easier, oh easier somehow. Cause I'm falling, I'm falling, oh easier and easier somehow. Oh, I'm calling, and it isn't over, unless it is over. Well, I don't wanna wait for that. It's gotta get easier and easier somehow. But not today. Not today. There she goes in front of me. Take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy rose at my back. Don't look gone, take me back again. Finally fall apart and we break each other's hearts if we wanna live.
today. Not today. Not today.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Radio Mikro Europa, eurem Tübinger Campusfunk. Unser Thema heute, die Jagd. Ich war mit Jäger Johannes Welde in seinem Revier in Gutach unterwegs. Wir machen uns auf den Weg zur Kanzel, also dem Hochsitz von Johannes und seiner Familie. Wir müssen ein Stück den Weg zurück und biegen anschließend links ab. Wir lassen die Wiese mit den Rindern hinter uns und gehen steil den Berg hinauf. Ich komme fast schon ins Schwitzen. Der Wald wird dabei immer dichter. Der breite Holzabfuhrweg biegt rechts um eine Kurve und vor uns liegt eine lange, gerade Strecke. Und jetzt kann ich die Kanzel auch schon sehen. Versteckt steht sie am Waldrand. Direkt davor erstreckt sich eine schmale Wiese.
So, wir stehen jetzt hier vor der Kanzel. Es ist momentan sehr windstill. Wir stehen an einem breiten Holzabfuhrweg. Da oben sieht man auch ein bisschen Holz liegen. Und vor der Kanzel ist eigentlich eine sehr eine große Wiese. Ist das so eine Äsungsfläche von euch?
Ja, genau, Sophia. Also das ist sozusagen so eine Waldwiese. Wird von uns beweidet, also mit der Kühe einmal im Jahr. Sonst aber wächst diese Wiese eigentlich komplett eigenständig und wild sozusagen. Also da wird jetzt nicht irgendwie was eingebracht und somit ist das eigentlich eine recht interessante Äsungsfläche für gerade für unser Rehwildbestand, wo wir haben im Revier. Wo dann hier recht häufig morgens oder auch abends oder selbst unterm Tag die Fläche aufsucht und sich da drin gern aufhält. Man sieht man jetzt so verschiedenste Kräuter, wo das Rehwild sehr gern aufnimmt, weil es ja ein Konzentratselektierer ist. Habe dann auch verschiedene deutsche Gräser, also deutsches Weidegras und als Beispiel Klee und so weiter. Und das ist natürlich höchst anziehend für unser Wild, wo sie dann ganz gerne drin stehe.
Und die Kanzel ist dann da noch ein bisschen versteckt? Und da,
Genau, die Kanzel, die ist jetzt extra hier zurückgesetzt. Die steht jetzt hier unter einer starken Fichte und einer Buche, wo daneben ist, wo dann, wie du auch siehst, die langen Äste ein bisschen drüber runterhängen. Einfach aus der Tarnung halber. Unter der Kanzel kommen Haselnusssträucher, wo die Kanzel dann von unten ein bisschen, sag ich mal, abschirmen und schützen, was natürlich einfach der Tarnung dient von dem Hochsitz oder der Kanzel. Und als zweites integriert sie sich eigentlich auch so recht schön in die Natur.
Doch was viel wichtiger ist als die Optik der Kanzel, die Funktionalität.
Und ihr habt dann eigentlich auch relativ freien Schuss.
Genau, vom Schussfeld. Also wir stehen jetzt hier unter an der Wiese. Also das Gelände von uns hoch, wo jetzt die Wiese ist steigend. Also haben wir zum einen immer einen eindeutigen Kugelfang. Also wir schießen eigentlich immer gegen den Berg, gegen natürliche gewachsene Boden. Müssen uns somit vom Kugelfang an sich keinerlei Gedanken machen, weil das Projektil immer direkt ins Erdreich eindringt. Und somit ist eigentlich der Platz hier unter an der Wiese in dem Fall auf jeden Fall besser. Man kann alles schön einsehen, das siehst du auch. Wir haben auf der rechten Seite der Draufstreife, also der Waldrandstreife sozusagen, wo man gut hinsieht. Und dann natürlich die Freifläche, die Wiese an sich, dann der Holzabfuhrweg, wo dann die Wiese auf der linken Seite begrenzt, bis dann wieder ein Waldstück beginnt.
Jetzt bin ich aber natürlich umso gespannter, wie es denn im Inneren der Kanzel aussieht. Etwa 2 Meter vom Weg befindet sich im Unterholz die Leiter zum Hochsitz. Und die steigen wir jetzt mal hoch.
Darf ich dich herein, bitte, in die gute Stube?
So, wir sind jetzt in der Kanzel, wir können beide stehen,
genau,
ohne also uns den Kopf anzustoßen.
Die ist recht geräumig gehalten, die ist auch ausgekleidet. Man hört jetzt, klar, die Tier ist schon ein bisschen älter, haben wir mal ein leichtes Quietschen. Jetzt haben wir die Tür zugemacht. Wie gesagt, die Kanzel ist innen ausgekleidet mit Filz, wie man es eigentlich kennt, wie jeder Filz kennt. Einfach aus dem Grund, dass man zum einen weniger Geräusche verursacht und zum anderen ein bisschen im Winter, wenn es jetzt kalt ist oder so, ein bisschen Isolierung hat, einfach wegen Frieren. Und es ist einfach, wie soll man sagen, ein bisschen wohnlicher.
Die Aussicht ist auch sehr schön. Wir sehen eigentlich ringsrum
genau,
Wald.
Genau, wie wir es vorher unten, ja, schon vor der Kanzel besprochen haben oder
es drüber gehabt haben, man sieht schön auf die Fläche, man sieht schön die Wiese hoch. Und man sieht auch, ja klar, die Wiese hat um die 120 Meter, wo man jetzt einsehen können, reine Wiesfläche. Ja, meines Erachtens nach wirkt es recht idyllisch, wenn wir jetzt uns die Sache hier anschauen.
Die Wäldes haben mehrere Kanzeln in ihrem Revier. Aber mit diesem Hochsitz, in dem wir jetzt gerade sitzen, verbindet Johannes besondere Erinnerungen.
War hier dein erster Schuss?
Tatsächlich ja. Hier in der Kanzel war mein erster jagdlicher Erfolg mit meinem Jugendjagdschein. Mit meinem Vater zusammen damals eben. Braucht man ja beim Jugendjagdschein, darf man ja nicht alleine jagen. Man braucht dann, bis man volljährig ist, noch einen begleitenden Jäger, wo volljährig ist. Und hier auf der Kanzel war ich mit meinem Vater zusammen, eben mit 16 dann, wo ich meinen ersten Jagdschein gelöst gehabt, also Jugendjagdschein gelöst gehabt habe. Und habe dann hier, du siehst es da vorne, wo das erste Holzboulder beginnt, also die zwei einzelnen Baumstämme, wo da liegen, ist ein Rehbock über die Wiese gezogen von rechts unter, also direkt hier neben der Kanzel ist er ausgedreht, zog über die Wiese. Und an dem ersten Stamm, wo da liegt, hat er dann verhofft, ist perfekt platt gestanden zu der Kanzel und da habe ich dann meinen ersten Rehbock erlegen dürfen.
Warst du nervös bei deinem ersten Schuss?
Ja, klar.
Oder hattest du Angst?
Nervös. Angst nicht. Man ist gut ausgebildet, Angst hat man nicht. Aber Nervosität war extrem. Also ich sag mal, es ist wie Achterbahnfahren oder es ist gar noch schlimmer. Also es ist fast ein Gefühl, wie wenn man vor der Abschlussprüfung irgendwo steht oder vor der Führerscheinprüfung, weil man natürlich alles ja richtig machen möchte. Man möchte alles so umsetzen, wie man es dann auch in der Jägerausbildung und in der ganzen Zeit gelernt hat und will das perfekt machen. Und wenn dann gar sich wirklich die Chance dann bietet, wie jetzt hier in dem Fall bei mir, wo dann wirklich ein passender Bock platt steht, alle Verhältnisse drumherum passen, der Kugelfang gegeben ist, und man dann einen sauberen Schuss antragen kann und der Bock dann auch sauber im Knall liegt, ist das ein komplettes Gefühlschaos gewesen im ersten Moment.
Neben der Euphorie hatte Johannes damals aber auch andere Gefühle.
Bei mir war es dann später so, wo man dann an das erste Stück hingedreht ist, wo dann man eigenhändig erlegt hat wirklich, kommt dann auch irgendwo im Gehirn dann auch wieder so ein Ding, war das jetzt wirklich richtig, was ich jetzt hier gemacht habe, hätte man es doch eher laufen lassen, war das dann in Ordnung. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil das ein Punkt ist, wo es sagt meiner Meinung nach, dass das Wild oder egal welches Tier man erlegt im jagdlichen Bereich einem nicht gleichgültig ist. Weil ein Jäger ist einfach in erster Linie auch ein Heger, also ein Schützer des Wildes.
Wie war das für deinen Papa?
Also für meinen Vater war es in erster Linie klar auch Freude, der hat sich auch mega gefreut. Er war stolz. Also mein Vater war generell riesig stolz, dass ich gesagt habe, jawohl, ich möchte auch die Jägerprüfung machen. Somit hat er es geschafft, dass alle vier Kinder sozusagen, also alle vier Söhne, wo er hat, aktiv jagen und Jäger sind. Und da hat er sich mega gefreut und war natürlich dann auch stolz über das erste Stück und hat dann das, glaube ich, auch in ganz toller Erinnerung behalten als Moment zwischen ja, Vater und Sohn.
Nicht nur Johannes' Familie steht hinter seinem Hobby. Auch seine Freundin findet Johannes' Hobby sehr spannend.
Wie findet es deine Freundin?
Also sie steht voll dahinter, muss man sagen.
Von Anfang an?
Von Anfang an. Sie ist wirklich, muss man sagen, oft dabei. Sei es abends oder auch untertags, wenn wir im Revier sind, auch wenn man aktiv auf der Jagd ist, ist sie dabei. Sie war schon bei einigen Erlegungen dabei, sei es Rehwild oder auch Schwarzwild. Und das ist für sie natürlich auch immer mega spannend. Sie hat den Gesamtzusammenhang verstanden von der Jagd, wie das funktioniert. Und somit kann sie es verstehen, wenn jetzt ein Tier entnommen werden muss oder entnommen wird. Und kann die Hintergründe verstehen und findet das jetzt auch nicht schlimm. Auch naturschutzmäßig hat sie recht schnell erkannt, dass das einfach stimmig ist aufeinander. Und dass da ein System und auch eine recht tiefe Überlegung dahinter steht, wie das alles zusammenläuft. Es sind viele Zahnräder, wo ineinander greifen und wo sie das dann mal ein bisschen verinnerlicht hat und sich da damit auseinandergesetzt hat, war es für sie auch absolut nicht schlimm. Sie geht jederzeit gern mit.
Während wir in der Kanzel sitzen und die Natur auf uns wirken lassen, bemerke ich, wie gelassen man nach einer Weile wird. Hier oben kann man die Welt um sich herum wirklich vergessen. Ich frage Johannes, was ihm alles hier durch den Kopf geht, wenn er ansitzt.
Alles möglich. Von absolut nichts. Also sozusagen, wenn ich einen stressigen Arbeitstag gehabt habe, wo im Geschäft viel passiert ist, wo man viel seinen Kopf einschalten müssen und Entscheidungen treffen, kann es auch mal sein, dass man 2 Stunden auf dem Hochsitz sitzt und wirklich nur den Vögel zusieht und sich die Fläche anschaut, wo man drauf schaut. Im anderen Mal kann es auch sein, man denkt über irgendwas nach, wo man sagt, okay, ich will jetzt irgendwas zu Hause noch machen, ich will was ändern. Also die Gedanken sind da recht frei. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich auf dem Hofsitz sitzt und sagt, mach jetzt Handy dabei und schau dir jetzt während dieser Insta-Story oder sonst irgendwas an. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also man konzentriert sich schon auf das drumherum. Man denkt vielleicht mal über Sachen von zu Hause oder im privaten anderen Bereich noch, wo einem einfach momentan unter den Nägeln brennen. Aber sonst ist es bei mir jetzt persönlich ganz oft so, dass ich einfach die Natur auf mich wirken lasse und das versuche zu genießen und darüber dann auch kann abschalten. Ich merke das auch, wenn ich wirklich einen richtig heftigen Tag gehabt habe und kriege es dann am Abend noch hin, dass ich nur ins Revier kann, dann komme ich anders wieder zurück und kann da vieles abschütteln und loslassen sozusagen, wenn ich auf dem Hochsitz sitze oder sage ich, oder durchs Revier laufe oder irgendwo an einer Wiese stehe, dann kann man schon die Gedanken ein bisschen schweifen lassen und kann da einiges, was einen belastet oder irgendwie umdreht, noch schauen, dass man es wieder los wird irgendwie. Geht eigentlich schon echt gut.
Wir verlassen die Kanzel und machen uns auf den Weg zurück zum Auto. Ich bin inzwischen richtig durchgefroren und froh, als wir wieder im warmen Auto sitzen. Wir fahren einen anderen Weg zurück und kommen nach ein paar Minuten schon auf Johannes Elternhof in Gutach an. Als wir in die Hofeinfahrt einfahren, erzählt er mir, dass sich der Hof bereits seit 1492 in Familienbesitz befindet. Also seit dem Jahr, in dem Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hatte. Der Wahnsinn, oder? Und das Alter sieht man dem imposanten Bauernhof aber überhaupt nicht an. Richtig idyllisch sieht er aus, wie er zwischen Wald und Wiese im Grün steht und mit dem großen, bunten Garten hervorsticht. Der Hof besteht aus mehreren Gebäuden. Wir steuern auf das mittlere zu, das Schlachthaus bzw. die Wildkammer, in der Johannes seine Stücke aufbricht. Die Wildkammer sieht aus, wie ich sie vom Metzger kenne. Von oben bis unten ist alles gefliest und im Boden sind Abläufe verankert. An der Decke hängen Haken, an denen man das Wild an den Hinterläufen, also den Hinterbeinen, aufhängen kann. Einen Tag vor unserem Treffen hatte er einen jungen Rehbock mit Parasitenbefall erlegt und der hängt nun im Kühlraum. Johannes Welde zeigt mir die Stelle im Brustbereich, wo er den Bock getroffen hat. Da der Parasitenbefall nur Nase und Rachen des Bocks betrifft, ist das Fleisch trotzdem noch genießbar. Nach kurzer Zeit hat sich die Kühlung eingeschaltet und wir müssen uns fast anschreien, um uns noch zu verstehen.
Das ist jetzt ein kleiner Knopfbock gewesen, ganz abgekommen, also der ist viel zu schwach eigentlich. Und der, wie der Parasitenbefall geht, in der Nase. Also der hat Rachebremsen gehabt, das sagt man da dazu. Also es sind eigentlich Fliegen, wo die Eier in die Nase legen und dann sich was entwickelt. Das ist so lecker, wie sich sage. Und dann kriege ich die ganz schlecht Luft.
Da ist gut hinein. Hier. Dann einmal quer durch durchs Wildbrett und hier ist es alles drin.
Also das ist dann ein Schuss, wie du in deinem Herz
genau.
Oder?
So. Hier sitzt das Herz und hier kommt die Lunge. Und wenn wir hier schießen, dann zerstören wir das Herz. Meistens. In dem Fall optimal schießt man oben. Die Herzklappe ab, also die Herzleitung, Zulauf, Ablauf und dann die Nervenleitung und dann ist es sofort Herzdruck.
Okay. Ja, wie lange lässt du den da jetzt drin hängen?
Den werde ich jetzt morgen versorgen. Morgen oder? Ja, heute ist wichtig, aber morgen werde ich versorgen.
Also zerlegen. Heute und dann zerlegen?
Heute zerlegen, einvakuumieren, einfrieren.
Und gehst du dann zum Kopf und so hin?
Das ist dann Tierkörperbeseitigung.
Kommt da jemand
hin? Da kannst du anrufen, wo der dann. Das ist jetzt wie wenn du einen Schlachtmüll bist oder die Kuh kaputt geht irgendwie oder so irgendwas, da gibt es eine Beseitigung und die können dann das abholen. Und was halt hier drin praktisch ist, da ist Licht, da ist Trinkwasser durch die ganze Werkzeuge und Material, also das alles sauber machen kannst du gefühlt im Wald.
Alles, gell?
Im Wald auf dem Boden, es ist dunkel, kannst du nicht so sauber schaffen. Da kannst du sauber, hygienisch. Passend arbeitet, wo es nicht so schnell. Das ist eigentlich auch die Regel und da gehe ich eigentlich auch die meisten dazu hin, dass sie solche Zerwerkräume sich einrichten oder es gibt auch so mobile Sachen, wie so ein Container, der hinstellen lassen kannst, für ein Landing oder so. ist eigentlich wie das hier drin, bloß halt einen kleinen Kontakt, wie dann als Stadtjäger oder sonst irgendwas, mit keinem Hof im Rückhalt hat, dir da dann dein Bild kannst schlüsseln.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Soweit Johannes Welde. Durch das Treffen mit Johannes Welde habe ich ein ganz neues Bild des Jägers im Kopf. Denn er hat mir deutlich gemacht, dass es viel mehr Zeit beansprucht, Tiere und Natur zu schützen, als die reine Jagd an sich. Und ohne eine verantwortungsvolle Jagd hätte auch die Natur vielerorts wenig Chancen zu gedeihen. Die Jagd ist also ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem Wald. Für Johannes Welde ist es vor allem die Naturverbundenheit, die für ihn die Jagd zu einem so besonderen Hobby macht. Nicht zuletzt ist Wildbret, also ein Braten von Hirsch, Reh oder Wildschwein, vielleicht die einzige einigermaßen nachhaltige Art und Weise, wie wir im 21. Jahrhundert überhaupt noch Fleisch essen sollten. Und damit sind wir nun auch schon am Ende der zweiten Sendung angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht sogar dem einen oder anderen Lust auf dieses spannende Hobby gemacht. An den Reglern saß heute Christian Schubert. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Schaut auch gern mal auf unserer Homepage vorbei. micro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Als Literatur diente mir die aktualisierte Neuausgabe von Herbert Krebs, Vor und nach der Jägerprüfung, erschienen 2020. Die Hegewaldfanfare habe ich aus der Dokumentation Die Gesellschaftsjagd zwischen Tradition und Moderne, aus der Serie Neuzeitliche Betrachtungen zur Jagd, einer Produktion von Naturentdecken im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Ich bin Sophia Schöner.